Oh, verdammt!
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Anna.
Was denn, Tom?
Wir haben verschlafen.
Es ist 11 Uhr vormittags, also für manche ist das frühester Morgen, ich weiß. Aber warum haben wir verschlafen?
Es ist nicht Dienstag. Es ist Mittwoch.
Ja gut, das stimmt allerdings.
Und darüber sind wir extrem froh. Wir haben getauscht und wir haben es für euch getan. Und jetzt erzählen wir es euch auch endlich, wo es Realität geworden ist. Eine Stunde Film kommt ab heute und für alle Zeiten jetzt immer mittwochs.
Das hat einen ganz einfachen Grund. Es ist nicht, weil wir faul sind und erst in der Mitte der Woche arbeiten wollen, sondern ihr kennt das. Ne? Wir haben ganz oft dieses Problem über irrsinnige Sperrfristen von Filmen, über die wir uns beschweren mussten. Bestimmte Filme, über die immer erst einen Tag vor Kinostart gesprochen werden durfte, dann auch gerne abends 18, 19 Uhr und wir dann eben nicht, weil es uns immer schon dienstags gab.
Deshalb haben wir jetzt endlich tauschen können und kommen immer mittwochs als Podcast raus und natürlich dann auch mittwochs um 22 Uhr im Livestream auf Deutschlandfunk Nova. Also eine Stunde Film nicht mehr jeden Dienstag, sondern ab jetzt immer jeden Mittwoch neu. Wir hoffen, das bringt eure biologische Uhr nicht allzu sehr durcheinander.
Meine biologische Uhr ist eh gerade dahin.
Hast du überhaupt noch
eine? Nein, ich bin immer wach.
Nein.
Es hat auch sich, also wir sind an einem anderen Tag. Also ich sag's auch gerne nochmal, wir kommen jetzt mittwochs und nicht mehr dienstags. Das hat an nichts an unserer Themenvielfalt geändert. Das merkt ihr direkt heute. Wir sind heute nämlich sehr vielfältig und haben einen krassen Cut. Ich roll das Feld.
Oh, Cut ist das Stichwort.
Ich roll das Feld von hinten auf. Ja. Ich bin hier heute in einem blauer Hose, blauem Hemd und weißem Kittel und natürlich die obligatorischen Crocs. Ich tauche heute ab in die Welt der Arztserien.
Emergency Anna.
Emergency Anna. Dr. Rosanna.
Da bin ich sehr gespannt. Verschiedenes im weißen Kittel von Frau Wollner. Und ich hatte euch letzte Woche schon ein Treffen mit Steffi Niederzoll versprochen, der Regisseurin einer der bewegendsten Dokumentationen des Kinojahres. Für mich sicher auch eine der bewegendsten Dokumentationen, die ich überhaupt jemals gesehen habe. 7 Winter in Teheran.
Ja, ein Dokumentarfilm, der mich auch total geflasht hat im schlechten Sinne. Nicht, weil der Film so schlecht ist, sondern weil dieses Thema mir unglaublich nahe gegangen ist und ich jetzt beim drüber reden auch noch immer Gänsehaut habe.
Ja, Steffi Niederzoll, also heute unser Gast, die Regisseurin des Films über Rehaneh Jabari, die junge iranische Studentin, die 2014 hingerichtet wurde, weil sie sich gegen ihren Vergewaltiger selbst verteidigt und ihn dabei tödlich verletzt hatte. Das Urteil gegen Rehaneh lautete, und zwar nach einer absoluten Gerichtsverhandlungsfarce, Todesurteil wegen Mordes.
Ja, und genau diese Geschichte erzählt 7 Winter in Teheran, denn genau dort ist es passiert und zog sich dann vom Prozessbeginn 2007 bis zur Hinrichtung 2014 7 Jahre lang. Also 7 Jahre, 7 Winter, in denen Rehanehs Familie alles versucht hat, dieses irrsinnige Urteil noch abzuwenden. Nach einem Verfahren, bei dem Rehaneh kein Anwalt gestattet wurde, sie musste sich komplett selbst verteidigen, wurde zwischenzeitlich offenbar immer wieder per Folter zu Geständnissen und Teilgeständnissen gezwungen. Indizien, die sie entlastet hätten, verschwanden auf mysteriöse Art und Weise und Belastungsmaterial für diesen angeblichen Mord tauchten auch auf einmal auf, also wurden ihr untergeschoben.
Also der Reihe nach, was war da 2007 eigentlich passiert? Damit geht's natürlich auch los in Steffi Niederzolls Doku. Rehaneh ist 2007 gerade mal 19 und eine westlich orientierte junge Frau in einer liberalen, offenen Familie. Weder sie noch ihre beiden Schwestern noch die Mutter tragen Kopftuch, außer da, wo Frauen im Iran sonst bekanntlich wirklich arge Probleme bekommen. Und der Vater der Familie findet das auch absolut okay so.
Rehaneh, die studiert damals Informatik, geht mit Freundinnen in Teheran feiern, freut sich auf ein weitgehend selbstbestimmtes Leben als junge, aufgeschlossene, mit vielen Freiheiten erzogene Frau, jobbt neben dem Studium als Innenarchitektin. Und das bekommt ein Bekannter eines Freundes, also um ganz viele Ecken mit und spricht sie an, ob sie eventuell eine private Arztpraxis innen drin neu gestalten könnte.
Rehaneh freut sich auf einen vielleicht spannenden Auftrag und sagt zu, macht einen Termin mit diesem Mann aus, wird von ihm aber nicht zu einer Arztpraxis, sondern in eine Wohnung in einem fast leerstehenden Haus gebracht.
Das merkt Rehane allerdings, die damals noch, ich sag's nochmal, ne, 19 war, erst, also dass das ein fast leer stehendes Haus war, als sie mit dem Mann drin ist, der auch direkt die Tür abschließt, sagt zu ihr, sie soll sich doch die Räumlichkeiten anschauen. Und als sie zurück ins Wohnzimmer kommt, ist da eine Schlafcouch ausgeklappt. Die Tür ist mittlerweile nicht mehr nur zu, sondern auch abgeschlossen. Und der Mann sagt zu ihr, sie solle jetzt einfach mitmachen. Zu schreien habe eh keinen Sinn, es würde niemand hören.
Rehane bekniet den Mann, das, was er vorhat, bitte nicht zu tun, appelliert an dessen Glauben, was ja im Iran auch immer noch ein Riesending ist, appelliert an seine Menschlichkeit, aber der Mann geht auf sie zu, bedrängt und befummelt sie. Sie wehrt sich, der Mann macht ihr nochmal klar, es habe überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Auf dem Tisch liegt ein Messer und als Rehane das sieht, sagt er sogar noch zu ihr, sie solle es doch nehmen und versuchen, ihn zu erstechen und dreht ihr wohl auch noch den Rücken dabei zu, so als Machtdemonstration.
Was er allerdings wohl nicht geahnt hat, ist, dass Rehane wirklich zugreift und ihm in den Rücken sticht und als der Mann erneut auf sie losgehen will, öffnet ein Freund des Mannes die Tür von außen, also eventuell sollte der sogar Wache stehen, man weiß es nicht, und Rehane rennt raus und nach Hause.
Sie erzählt niemandem, was passiert ist, aber es dauert nicht lange, bis die iranische Polizei vor der Tür steht und Rehane mitnimmt. Und bis zu ihrer Hinrichtung 7 Jahre später ist das auch das letzte Mal, dass Rehane Jabari auf freiem Fuß war. Also von der Untersuchungshaft geht's direkt zum Gericht, von dort in verschiedene Gefängnisse und zu immer wieder neuen absurden Verhandlungen und zum Schluss dann in die Todeszelle. Und da ist Rehane gerade mal 26 Jahre alt.
Ja, jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, warum wir euch das alles so ausführlich erzählen. Zum einen als etwas ausgedehnte Triggerwarnung, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Denn dieser Film geht wirklich extrem an die Nieren. Zum anderen ist es jetzt nicht, dass wir das Ende des Films spoilern wollen. Es ist ja kein Thriller, wie zum Beispiel noch Holy Spider, sondern eine wahre Geschichte, die viele von euch kennen und damals vielleicht auch mitverfolgt haben werden. Und mit Ausschnitten aus der Doku ist es dieses Mal ein bisschen schwierig, weil sie komplett auf Persisch ist, mit deutschen Untertiteln. Also man hat ganz bewusst darauf verzichtet, den Film zu synchronisieren. Das ist wirklich ein Gewinn, auch für den Film, weil wir Rehanes echte Stimme hören in aufgezeichneten Telefonaten aus dem Gefängnis. Viele Tagebucheinträge von ihr wurden von der iranischen Schauspielerin Sarah Amir Ebrahimi nachträglich vertont, übrigens die Hauptfigur aus Holy Spider, um kurz den Bogen zu schließen.
Ja, ganz genau. Dazu gibt es viele Interviewszenen, die Steffi Niederzoll mit Rehanes Mutter Schole aufgezeichnet hat. Vielleicht sollten wir an der Stelle erwähnen, dass der ganze Film tatsächlich erst nach dem vollstreckten Todesurteil entstand. Das war 2017, als das losging, also 3 Jahre bereits danach. Diese Interviews hat Steffi, wie gesagt, aufgezeichnet. Da war Schole, die Mutter von Rehane, bereits in Berlin. Und auch mit den anderen beiden Töchtern, nachdem die endlich raus aus dem Iran waren, sind diese Interviews entstanden. Dem Vater wird dagegen bis heute ein Reisepass verwehrt. Also er kann das Land nicht verlassen.
Ja, vieles an Filmmaterial, das nur schwer aus dem Land geschafft werden konnte, sehen wir. Menschen haben sich dafür wirklich in Gefahr gebracht, in Lebensgefahr. Auch schon, also nicht nur beim Rausschmuggeln außer Landes, sondern auch beim Film, bei den Aufnahmen, die Rehanes Familie heimlich in den Gefängnissen bei Besuchen gemacht haben. Wirklich so unterm Schleier, unterm Kopftuch mit der Handykamera. Und daraus ist diese Geschichte geworden, eine Hetz- und Hexenjagd der iranischen Regierung gegen eine junge Frau, die erst ihr Leben verteidigt und dann für ihr Recht eingestanden hat, öffentlich und laut, und das am Ende ja mit ihrem Leben bezahlen musste.
Ohnmacht war so ein Gefühl hinterher, nach dem Angucken des Films, Ungläubigkeit auch ein bisschen, selbst wenn man das sogar faktisch weiß, dass es das gibt, aber das so nochmal zu sehen, diese Zustände im Heute, auf diesem Planeten, auf dem wir leben, in einem Land, um mal kurz zur Erinnerung, das mit seinen rund 86 Millionen Menschen wirklich so groß ist wie Deutschland und das auch mal modern ausgerichtet war, bis fanatische Religionsführer das Ruder übernommen haben und dieses wirklich riesige, schöne Land mit Angst und Schrecken regieren. Und das bis heute, wie ihr wisst, denn auch der Todestag der Studentin Mahsa Amini hat ja gerade erst gejährt.
Darüber reden ist das, was wir tun können, das, was auch Demonstrierende fordern, wenn sie rufen, say her name, in diesem Fall den Namen von Rehane Jabari. Und ihr könnt in diesen Film gehen, ins Kino, in 7 Winter in Teheran und eure Freundinnen mit reinnehmen, um nicht zu vergessen, aus unserer cozy mitteleuropäischen Wohlstandsverwahrung so heraus, was eben auch auf diesem Planeten passiert und wo immer wir Ungerechtigkeit erleben, den Mund aufmachen und sagen, nicht mit mir, nicht mit uns, wir machen da nicht mit.
Und wir können hier zum Glück mit den Menschen drüber reden, die es erfahren haben, die also wissen, wovon sie sprechen und deren Stimmen unbedingt gehört werden müssen. Das ist hier jetzt die Stimme von Steffi Niederzoll, die den Film gedreht hat und die so viel Zeit mit Rehanes Familie, vor allem mit ihrer Mutter Schole, verbracht hat. Steffi Niederzoll, herzlich willkommen zu Eine Stunde Film. Grüße dich.
Ja, tausend Dank, dass ich hier sein darf.
Tausend Dank, dass du Zeit hast, mit uns über deinen tollen Film zu reden, den wir gerade besprochen haben. Das, was wir sehen im Kino jetzt gerade, das sind Bilder, die größtenteils heimlich gedreht worden sind, also Bilder, die wir von vor Ort sehen, Bilder, für die Menschen auch ziemliche Gefahren in Kauf genommen haben. Was sind das für Bilder und wie sind die entstanden? Wie bist du da dran gekommen?
Also in dem Film gibt es verschiedene Arten von Bilder. Also ein Teil der Aufnahmen ist wirklich von der Familie Chabarri selbst gemacht. Die haben diese Aufnahmen gemacht, weil sie Rehane unbedingt zeigen wollten, was eigentlich alles passiert ist, während Rehane im Gefängnis war. Die wurden also nie für einen Film gemacht. Ich habe die viel später bekommen. Also ich habe 2016 habe ich in Istanbul Familienmitglieder von Rehane kennengelernt und da wurden mir zum ersten Mal diese Aufnahmen gezeigt. Und ich wurde dann gefragt, ob ich diesen Film machen möchte. Diese anderen, also diese Aufnahmen zum Beispiel von Evan-Gefängnis von außen, wurden dann wirklich für unseren Film gemacht. Das wurde heimlich gemacht. Das war ein aktivistischer Akt von FilmemacherInnen aus dem Iran, die unbedingt wollten, dass Rehanes Geschichte erzählt wird.
Wir wissen mittlerweile von einigen iranischen FilmemacherInnen, mit denen wir gesprochen haben in den vergangenen Jahren, dass es fast nicht möglich ist, irgendwas wie eine Drehgenehmigung im Iran zu bekommen. Überhaupt dort künstlerisch zu arbeiten, ist so restriktiv behandelt. Was würdest du sagen, wie gefährlich war das für diese Menschen, die diese Aufnahmen dann gemacht haben, die halt erstmal zu machen und dann auch aus dem Land zu kriegen?
Also es war sehr gefährlich für diese Menschen, diese Aufnahmen zu machen, vor allem, weil es zum Beispiel das Evan-Gefängnis von außen ist. Also es gibt Menschen, die ein Foto vom Evan-Gefängnis gemacht haben und dafür inhaftiert worden sind, vergewaltigt worden sind und daran gestorben sind. Also es ist wirklich, man kann bis zu, also Minimum 5 Jahre Gefängnis dafür bekommen. Dass sie das gemacht haben, war wirklich, weil sie wollten, dass Rehanes Geschichte erzählt wird. Und zwar das sehr bewusst. Und deswegen haben wir diesen Film auch immer geheim gehalten. Also es wusste quasi niemand außer jetzt Förderinstitutionen, dass dieser Film gemacht wird, um eben diese Menschen zu schützen, die mit uns an diesem Film arbeiten, aus dem Iran heraus.
Ja, jetzt sind ja Rehanes Mutter, Schole Pakravan, und auch beide Schwestern mittlerweile aus dem Iran raus. Der Vater lebt aber immer noch in Teheran. Das ist das, was uns dein Film ja auch erzählt, dass er bis jetzt keinen Reisepass bekommen hat, nicht ausreisen kann. Wie ist seine Situation im Augenblick? Habt ihr da Kontakt?
Genau, es gibt Kontakt zu Feridun. Es ist seit letzten September, ist das Internet sehr gedrosselt. Deswegen, genau, ist es manchmal nicht so einfach, mit ihm Kontakt zu haben. Aber wir haben immer wieder Kontakt und ihm geht's gut. Quasi das, was uns Expertinnen gesagt haben, die mir geholfen haben, auch diesen Film zu machen, dass dieses Schutzschild, wenn der Film veröffentlicht wird, dass dieser Film wie so ein Schutzschild fungiert. Und Feridun wurde bis jetzt erst einmal verhört, was relativ wenig ist. Er wurde im Vorfeld viel öfters, musste er zu Verhören kommen. Sprich, das geht, muss man sagen, bis jetzt auf.
Mhm. Rehane wurde ja bei diesem gesamten Prozess einen Rechtsbeistand, einen Anwalt verwehrt, durfte sie nicht. Sie musste sich selbst verteidigen vor Gericht.
Das ist ein bisschen anders. Also okay. Ihr wurde am Anfang wurde ihr sehr lange ein Rechtsbeistand verwehrt. Mhm. Also während der ganzen Folterphase zum Beispiel hatte sie keinen Rechtsbeistand. Und es hat sehr lange gedauert, bis der Familie ein Rechtsbeistand erlaubt worden ist. Die hatten aber einen Rechtsbeistand dann. Also Rehane hat zwar sich selbst verteidigt, also sie hat quasi selbst gesprochen, also sie hat das Wort ergriffen, ja, und hat ihre Geschichte und ihre Version erzählt, aber sie hatte auch einen Rechtsbeistand, einen Anwalt, Mohammed Mustafa, der kommt auch in dem Film vor. Mhm. Und der hat sie quasi das erste, also bis zu ihrem ersten Gerichtsurteil begleitet und auch in der Revision begleitet. Das kommt in dem Film nicht vor. Ja. Und musste aber während der Revision das Land verlassen, weil auch er kurz vor der Verhaftung stand.
Das war mir so klar nämlich nicht. Ich dachte tatsächlich, der Anwalt, den wir sehen im Film, wäre sozusagen Rechtsbeistand der Familie quasi beratend tätig gewesen, weil das wäre die Frage gewesen, ob nämlich es für die Familie letzten Endes so eine Art juristische Einordnung gegeben hat, weil der Kontakt zwischen Familie und Rehane war ja auch nur sehr sporadisch. Also für mich so ein bisschen die Frage am Ende, was konnte die Familie überhaupt erfahren von dem, was wirklich passiert war?
Also was die wirklich erfahren haben, das haben sie wirklich auch in einer extrem akribischen Art gemacht. Also Schole und Feridun haben ein wahnsinniges Archiv von diesem Fall und das ist sehr, sehr selten. Mhm. Und das haben sie nur, weil sie wirklich für jede Kopie bezahlt haben. Iran ist leider ein sehr korruptes Land. Und sie konnten dann wirklich, genau, einfach mit Geld Kopien bekommen. Und sie haben aber natürlich durch Rehane auch quasi ihre Version erfahren. Auch ein bisschen peu à peu, weil ich glaube, diese ganzen wirklich sexuelleren Momente, die sie erleben musste, also die sexuellen Übergriffe, die hat sie so sich einfach, glaube ich, so geschämt vor ihren Eltern, das genau zu erzählen. Deswegen hat sie aufgeschrieben und dann den Eltern das Geschriebene zukommen lassen.
Ich glaube, dass ein Grund dafür ist, dass uns diese Geschichte und jetzt auch der Film so aus der Bahn wirft, dass wir vielleicht dann versuchen, das mit unserem Rechtssystem hier zu vergleichen. Und also zum einen gibt es natürlich auch ungerechtfertigte oder falsche Urteile vor deutschen oder mitteleuropäischen Gerichten, das ist ganz klar. Und dass es auch hier bei uns vor der Haustür unmittelbar Machtmissbrauch gibt, darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber letzten Endes, ein Gerichtsverfahren wie das, was wir sehen, mit einem Urteil, was da am Ende bei herauskommt, das ist ja nun mal für uns hier undenkbar, weil unmöglich. Also das würde es so nicht geben. Wie hast du dich über diese zwei Welten, nenne ich das jetzt mal, da reinfühlen können, um das überhaupt für dich erstmal begreifbar und glaubbar zu machen, was da passiert ist? Weil mir ging es so beim ganzen Film, dass ich immer noch gedacht habe, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, das geht doch nicht.
Also ja, mir ging das auch so. Also bevor ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, hatte ich, glaube ich, auch so dieses klassische stereotype Denken. Ja, im Iran ist kein Rechtsstaat, da sind die Frauen sowieso nichts wert. Und ja, genau. Also ich hatte, glaube ich, so ein ziemlich stereotypes Denken. Was ich ziemlich interessant fand, ist, dass es im Iran ja wirklich alles gibt. Es gibt ja Richter, es gibt quasi alle Institutionen, man kann Revision einlegen, nur
ein Land, das ungefähr so groß ist wie Deutschland, was die Einwohnerzahl angeht, also schon vergleichbar.
Und ökonomisch extrem stark ist, also genau, aber es gibt das alles und zum Beispiel hat mich gewundert, dass es diesen ersten Richter gibt. Das ist ein Richter gewesen, der hat sehr viele Jahre im Teheraner Gerichtshof Mordfälle betreut. Und der hat ja wirklich am Anfang gesagt so, ja, die Beweislage stimmt nicht, also damit kann ich nicht arbeiten, ihr müsst noch mal weiter Beweise sammeln. Also sprich, da gab es so einen Moment, wo es vielleicht eine Hoffnung für Rehane gegeben hat, weil man muss sagen, dass ich habe mich irgendwann im Film entschieden, nicht alle Beweise zu zeigen, weil es gab sehr, sehr viele Beweise, die wirklich sehr stark darauf gedeutet haben, dass Rehanes Version stimmt. Und die haben auch alle quasi zusammengepasst. Und ja, ich finde, also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich natürlich auch rausgefunden. Also zum Beispiel, dass wenn eine Frau im Iran vergewaltigt wird und, also Rehane ist ja nicht vergewaltigt worden, aber fast. Aber wenn du vergewaltigt wirst als Frau und das beweisen musst, dann brauchst du zwei Männer, die beweisen, dass du vergewaltigt worden bist oder vier Frauen, weil natürlich die Frau nur halb so viel wert ist wie der Mann. Und dann frage ich mich, diese zwei Männer, also die an der Vergewaltigung zuschauen und dann auch noch vor Gericht aussagen, wann kam das jemals vor? Und also genau das fand ich irgendwie, also ich habe da in meiner Recherche so Sachen dann erfahren, wo ich denke, so okay, das ist, das hat so eine, das wusste ich davor nicht, das hatte nochmal so eine andere, ja, aus meiner Perspektive so eine andere Perversion von, mir fehlen eigentlich die Worte.
Das ging mir ganz oft so tatsächlich, während ich 7 Winter in Teheran geguckt habe, dass mir ganz oft Worte gefehlt haben oder halt auch, was ich eben versucht habe zu beschreiben, so ein wirkliches Verständnis dafür, dass das wirklich passiert ist, dass so etwas passieren kann im Jahr jenseits der 2000er, in dem Fall zwischen 2007 und 2014 auf diesem Planeten und nicht im Jahr 1853 oder so.
Ich bin komplett bei dir und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, weil Rehanes Fall ist kein Einzelfall. Hm. Es gab einfach vor Rehane wahnsinnig viele Frauen, aber auch Männer, denen ein sehr ähnliches Schicksal widerfahren ist. Und es gibt sie heute, jetzt, heute, in dem Tag, wo wir jetzt miteinander hier sitzen und sprechen, gibt es auch Fälle wie Rehanes Fälle. Und die Leute sitzen wirklich, die sitzen in der Todeszelle und warten, dass sie hingerichtet werden, wegen, sie waren auf der Demonstration und haben für Freiheit gekämpft.
Habt ihr im Zeitraum des Drehs, der Bearbeitung des Materials irgendwann mal versucht, so eine Art offizielle Stellungnahme von iranischen Behörden zu bekommen zu diesem Fall?
Also wir haben relativ spät, den Film geheim gehalten haben, um die Leute zu schützen, auch um Feridun zu schützen, haben wir relativ spät angefragt. Wir haben aber nur die Familie Sabandi angefragt, also die Familie des Mannes, der Rehane versucht hat zu vergewaltigen und die eben auch dann Rehanes Leben in ihren Händen hatten. Da gab es leider keinen, die waren nicht zum Gespräch bereit. Eine offizielle Anfrage haben wir nicht gemacht. Ganz viele, also genau die Menschen, die mich beraten haben, haben mir von Anfang an gesagt, sie werden nicht mit dir reden. Das wäre was, was mich noch richtig interessieren würde. Also vor allem die Familie Sabandi. Also wenn es da irgendwann mal in meinem Leben noch einen Kontakt gäbe, das würde mich extrem interessieren, mit dieser Familie zu sprechen und wirklich auch zu erfahren, wie leben die jetzt? Wie geht's denen?
Ja, das erzählt uns der Film, dass Schole ja mehrfach Kontakt hatte, vor allem mit dem ältesten Sohn der Familie. Da haben wir in der Filmbesprechung extra nicht viel drüber gesagt, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Aber das, ich verstehe, dass dich das sehr interessiert hätte, mit denen zu sprechen. Aber wahrscheinlich liegt es dann in der Natur der Sache leider, dass die dazu nicht bereit gewesen sind.
Ja, und ich befürchte auch, dass quasi eine offizielle Stelle dafür nicht bereit gewesen wäre. Also weil natürlich der Film auch aus einer bestimmten Perspektive erzählt.
Ich fand das wahnsinnig ernüchternd und auch entwaffnend, die Szene, in der, ich weiß nicht, welche Schwester es war, aber die eine Schwester, die sagt, nach allem, was sie da jetzt erlebt hätte, sie würde sich vergewaltigen lassen. Und die sagt es so, weiß ich nicht, mit so einer Mischung aus Resignation, Verzweiflung auch. Und da habe ich mich noch mal gefragt, bedeutet Frau sein im Iran ein Leben in Angst zu führen?
Das kann ich natürlich jetzt auch nicht richtig beantworten, weil ich ja nie im Iran war. Ich glaube nicht, dass die Frauen im Iran die ganze Zeit Angst haben, weil ich glaube, das ist das Perfide am Menschsein, dass wir uns ja ganz schnell immer irgendwie mit Sachen zurechtfinden. Aber diese Aussage, die diese Schwester trifft, ist, ich krieg sofort Gänsehaut, wenn du das ansprichst, und ich habe quasi sofort Tränen in den Augen, weil es mir das Herz bricht. weil sie irgendwie, ich befürchte, auch recht hat, dass im Iran, wenn du vergewaltigt wirst, du wirklich keine Chance hast. Das sagt auch Rehana. Sie sagt, sie hat ja im Gefängnis extrem viele Frauen getroffen, die vergewaltigt worden sind. Und sie sagt so, wenn du dich vergewaltigen lässt, bist du schuldig. Weil nach iranischem Recht hast du unehelichen Sex gehabt, also Geschlechtsverkehr gehabt. Und das wird mit 100 Peitschenhieben bestraft. Wenn du dich wehrst, wie Rehan es sich gewehrt hat, bist du schuldig, dann hast du die Todesstrafe. Was sollen diese Frauen machen?
Ja, und was können wir machen als Zuschauende? Auch das habe ich mich gefragt, außer fassungslos, wütend oder traurig zu sein.
Also Schule sagt immer, sie bittet immer alle Menschen, ihre Tränen in Action quasi umzutransformieren. Und ich find's auch unglaublich, dass im 21. Jahrhundert Frauen so unterdrückt werden immer noch und die Todesstrafe existiert. Und ich glaube, dieser Film zeigt ganz gut, was das wirklich bedeutet. Also wie Frauen im Iran unterdrückt werden, aber auch was wirklich Todesstrafe bedeutet. Und eine ganz einfache Sache, die man machen kann, ist Aufmerksamkeit schaffen. Also das, was wir heute gerade machen, darüber zu sprechen. Sprecht mit euren Familienmitgliedern, mit Freunden, postet über diese Themen. Gerade hat sich der Todestag von China Masa Amini gejährt. Es gab wieder Demonstrationen in Deutschland. Ich muss sagen, manchmal bin ich ein bisschen enttäuscht, wie wenig Solidarität ich auf den Demonstrationen sehe. Ich vermisse da wirklich deutsche Frauen, deutsche Männer, die diese Bewegung unterstützen. Also genau, Aufmerksamkeit schaffen und Petitionen unterschreiben. Also ich habe mich ganz lang immer gefragt, bringt das was, eine Petition zu unterschreiben? Ist es nicht einfach nur so Balsam für meine deutsche Seele, dass ich da einmal draufklick und eigentlich bringt das nichts. Und seitdem ich aber mit Schules Familienkontakt habe, habe ich gemerkt, nein, es bringt was. Also Rehana ist durch die Petition nicht gerettet worden. Aber diese Petition hat dieser Familie, die dachte, sie sind allein auf der Welt mit ihrem Schmerz, Hoffnung gegeben. Die haben wirklich gezählt, die haben sich angerufen. Ach, jetzt kam jemand aus Kanada, ach, jetzt jemand aus Deutschland, ach, jemand aus Taiwan. Mhm. Also diese Energie, die diese Petition der Familie gegeben hat, schon allein deswegen lohnt es sich. Und manchmal hilft es auch wirklich und manchmal hilft es auf dem politischen Level, wirklich die Menschen zu retten. Mhm.
In dem Zusammenhang, wenn du manchmal aus der Nachher-Perspektive auf die Geschehnisse geguckt hast, aus denen du diesen Film gemacht hast, gab es da auch die Frage, ob man mehr hätte tun können oder müssen damals, ob jemand hätte mehr tun können oder müssen, ist da auch politisch zu wenig eingewirkt worden von außen. Mir ist da immer sofort diese Formulierung im Kopf, dass Politiker dann solche Urteile, die ausgesprochen werden, auf das Schärfste verurteilen. Das ist auch immer so eine Bundespräsidenten-Floskel in Anführungszeichen. Das ist wohl so eine festgeschriebene Formulierung. Also das Höchste, was ein Politiker tun kann, eine Politikerin, wenn sie mit etwas nicht einverstanden ist, dann, dass man etwas auf das Schärfste verurteilt. Aber das, mal jetzt blöd gesagt, rettet ja noch kein Menschenleben.
Ja, ist vielleicht ein bisschen radikal, was ich jetzt sag, aber ich glaube, solange es diese iranische Regierung gibt, wie sie sie heute gibt, wird es weiterhin diese Fälle geben. Also die Politiker müssten in Deutschland, in Europa wirklich den Willen haben, diese Bewegung, Frauenleben, Freiheitbewegung zu unterstützen und zwar wirklich zu unterstützen und eben nicht mit diesen Floskeln zu unterstützen. Ich glaube total daran, dass wir, wenn wir bei unseren eigenen Werten bleiben, bei unseren eigenen demokratischen Werten, eigentlich die Verantwortung haben, nicht das iranische Regime zu unterstützen. Und das machen wir leider in Deutschland, weil wir sind immer noch einer der wichtigsten Handelspartner des Irans. Und wenn weiterhin das Geld fließt, dann, dann können wir natürlich immer traurig sein um diese schrecklichen Menschenschicksale. Aber wir sind Teil davon. Wir haben die Verantwortung. Und ich glaube, ja, also das, was ich glaube, ich, meine Antwort ist ziemlich radikal. Also die Politiker müssten wirklich bei ihren eigenen Werten bleiben, die wir für uns haben wollen, nämlich Freiheit, demokratische Werte. Und wenn das immer so doppeldeutig ist und immer so scheinheilig ist, dann wird sich da leider nichts ändern. Und die Leute selbst im Iran kämpfen. Also das geht ja nicht darum, die machen die größte Arbeit.
Ja,
und die haben das größte Risiko.
Und gehen auf die Straße nach wie vor und begeben sich in Gefahr. Was würdest du sagen, ist Rehaneh Jabaris Vermächtnis?
Oh, das ist eine große, gute und große Frage. Also ich glaube, dass Rehanehs Vermächtnis zwei, für mich zumindest zwei Sachen sind. Und das eine hat wirklich mit Zuhören zu tun, weil ich glaube, das ist das, was sie gemacht hat in dem Gefängnis. Sie hat den Frauen zugehört, Frauen, die aus einer komplett anderen Gesellschaftsschicht kamen. Und sie hat gemerkt, dass wenn sie an deren Stelle gewesen wären, ihr genau das gleiche Schicksal passiert wäre. Dann wäre sie drogenabhängig gewesen, dann wäre sie obdachlos gewesen. Und ich glaube, diese, also das hat ihr, glaube ich, eine ganz schön große Demut gegeben. Und ich nehme für mich total mit, Menschen mehr zuzuhören und nicht von Anfang so Vorurteile, meine Vorurteile, die ich natürlich auch habe, die nicht so in den Vordergrund zu stellen und mir nicht immer zu denken, so, ah, ja, das ist in ihrer Hand, sie hätte ja vielleicht was machen können oder so. Ja, nein. Wenn ich an der Stelle von der Obdachlosen gewesen wäre und ihr Leben gehabt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht genau hocharbeiten können oder so. Und ich glaube, das ist so eins, dieses Zuhören, und das andere, glaube ich, und das ist, hat sie eine Stärke bewiesen, die ich ganz, ja, die ich nur so ertasten kann, ist nämlich, sie ist total bei ihrer Würde geblieben. Also ihre Würde war ihr mehr wert als ihr eigenes Leben. Und ich glaube, das ist auch was, davon kann man total lernen, gerade eben in den jetzigen Zeiten. Und davon könnten wir alle ein bisschen mehr haben.
Ich habe dir sehr gerne zugehört, liebe Steffi. Danke für den Besuch in Eine Stunde Film. Danke für deinen tollen, wichtigen Film, in den ihr, bitte, das haben wir eben auch schon gesagt, reingeht. Er läuft im Kino, 7 Winter in Teheran. Danke für den Besuch bei uns.
Ja, danke, danke, dass ich hier sein durfte.
Wenn ihr mehr zum Thema Iran hören möchtet, dann lege ich euch hier gerne noch 3 andere Gespräche ans Herz, denn in der Eine Stunde Film-Podcast-Folge vom 1. November 2022 haben wir mit der iranischen Filmemacherin Shirin Neshat über Kunstfreiheit und die Situation junger Iranerinnen gesprochen. Dieses Jahr, am 10. Januar, da haben wir mit Produzent Sol Bondi über Holy Spider gesprochen, der auch genau das Thema von Rehaneh behandelt. Und am 21. Februar, auch dieses Jahr, in der Berlinale-Ausgabe, da haben wir gesprochen mit der iranischen Filmemacherin Sepideh Farsi. Also wenn ihr da noch Input möchtet, dann würde ich euch zum Thema Iran und Film und Kunst schaffen im Iran und von Iranerinnen und Iranern auf jeden Fall diese 3 Folgen ans Herz legen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
And now for something completely different. Frau Dr. Wollner, bitte in den OP.
Visite?
Visite. Klatschen. Ich glaube, Klatschen war das Mittel der Wahl auf dem Balkon und das Ganze um 8 Uhr abends oder was?
Ja, ich weiß, so 19, 20, 21 Uhr, ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, es wurde nicht später auch nochmal vormittags geklatscht.
Es wurde
aber
ständig geklatscht.
Also
aber
Klatschen, das war's. Klatschen war also das, was wir alle tun sollten während der Corona-Pandemie. Klatschen für die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten und sich den Arsch für uns aufgerissen haben, während die Intensivstationen voller und übervoller und überfüllter wurden. Und das letzten Endes bis heute immer noch tun. Ich sag mal, an der qualitativen Aufwertung der Arbeit im Gesundheitssystem durch mehr Geld hat sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel geändert. Die Situation ist ähnlich, wie sie auch damals war. Dabei ist, und das sollte mittlerweile eigentlich irgendwie allen klar sein, genau dieses deutsche Gesundheitssystem mega auf Kante genäht und wird uns möglicherweise bald auch komplett um die Ohren fliegen. Seit Anfang der Woche ist im ZDF eine Serie, die das Gesundheitssystem ziemlich schonungslos zeigt. Es ist zwar keine deutsche, aber eine britische und die sind ja, was das Thema angeht, quasi noch ärmer dran als wir. This is going to hurt, heißt sie, mit dem großartigen Ben Whishaw in der Hauptrolle. Anna, du hast da schon vorgeguckt, welche Art Halbgott in Weiß spielt Whishaw?
Er selbst sieht sich, glaube ich, gar nicht so richtig als Halbgott in Weiß und das ist Teil des Problems dieser Serie. Er spielt Adam McKay und die Serie basiert auf seinen Memoiren. This is gonna hurt. This is gonna slay you. Natürlich ist das Ganze fiktionalisiert, ne, wahre Begebenheit, aber es ist wirklich eine krasse Kritik am staatlichen englischen Gesundheitssystem, dem National Health Service. Ich glaube, wir haben da auch die Bilder von Corona alle noch vor Augen so ein bisschen. Ja. Und dieser Adam Kay, der war selbst Gynäkologe. Der hat sich jahrelang ausbeuten lassen in Nachtschichten, in 24-Stunden-Diensten. Und ich betone, das war. Er ist es nämlich nicht mehr. Der hat den Arztkittel getauscht gegen den Laptop, ist mittlerweile Drehbuchautor und erzählt in This is Going to Hurt sehr anekdotenhaft vom alltäglichen Wahnsinn der englischen Ärzte im Krankenhaus. Und das ist eben dieser Wahnsinn, den er als Gynäkologe in einem staatlichen Krankenhaus selbst erlebt hat.
Das hier ist die Gynäkologie, auch genannt Blagen und Göhren. In der Regel steuerst du das Schiff allein. Es ist ein Riesenschiff, es brennt lichterloh und keiner hat Zeit, dir zu erklären, wie du es auf Kurs hältst. Hier geht's regelrecht um Leben und Tod. Andauernd kriegst du irgendwelche Körperflüssigkeiten ab. Und zwar nicht die lustigen.
Ja, in der ersten Folge, da geht's schon los, da macht er eine krasse Fehldiagnose, holt ein Baby in der 25. Woche, weil er bei der Mutter eine Präeklampsie vermutet. Das ist für alle Laien eine ganz seltene Form der Schwangerschaftsvergiftung. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, willst du nicht haben, kommst du, wenn es schlecht läuft, auch nicht lebend raus. Egal, das Baby wird geholt, kommt auf die Intensivstation und er ist von da an von diesem Fehler verfolgt.
Wenn das jetzt seine eigenen Memoiren sind, die er erzählt, wie realistisch ist das, was wir da sehen?
Also vermutlich realistischer, als wir uns das vorstellen möchten. Was ich wirklich so mochte an dieser Serie, sie ist schonungslos ehrlich. Es gibt sämtliche Körperflüssigkeiten, die man sich vorstellen kann, die auf ihm landen. Er ist vollkommen übernächtigt. Die Oberärzte sind totale Arschlöcher. Ohne Verbundenheit zum Pflegepersonal hast du keine Chance zu überleben. Wenn er mal einen Patienten oder eine Patientin, weil er auf der Gynäkologie ist, woanders hin überweisen will, sagen die alle, nee, wir haben keinen Platz, wir haben keine Termine. Ist wirklich alles dabei. Passend zum Thema Krankenhaus hören wir auch gerade den Krankenwagen im Hintergrund, als hätte ich's bestellt. Diese Serie ist wirklich mal Comedy, mal Drama. Er bricht mit der vierten Wand, also er richtet sich ständig an uns in seinen Ansprachen, an uns als Zuschauende und erzählt. Und er erzählt wirklich absolut schonungslos und ehrlich. Also du siehst wirklich diese Missstände im Klinikalltag und das bedeutet auch, was viele Arztserien andeuten, gesund bleiben. Ne, ist im Jahr 2023 tatsächlich die beste Überlebensstrategie. Ja,
genau, einfach mal nicht krank werden, kenne ich. Aus der Mutter aller Krankenhausserien, also gefühlt sozusagen dem Emergency Room oder vielleicht noch Grey's Anatomy.
Ja, bei Emergency Room ist ja wirklich, du hast es gesagt, ne, die Mutter aller Krankenhausserien. Na klar, es gab vorher auch die Schwarzwaldklinik, das ist ein anderes Thema. Aber ich habe extra noch mal.
Verdammt, die hatte ich irgendwo verdrängt, ganz, ganz weit.
Komm ich später nochmal zu. Aber bleiben wir erstmal bei den englischsprachigen Serien. Ne? Emergency Room, ich erinnere mich, ich habe die durchgesuchtet, als ich selber mal mit Lungenentzündung im Bett lag und kann wirklich sagen, Dr. Ross hat mich gesund gemacht. Ich war danach dann nicht mehr krank. Und die Serie ist.
Vergessen wir auch manchmal, ne, dass der George da groß geworden ist.
Die Serie ist tatsächlich retro, aber ich finde, sie funktioniert immer noch. Ne? Also ÄrztInnen, die hektisch über die Gänge rennen, Pflegepersonal, das in Eigenverantwortung triagiert, also die PatientInnen nach Dringlichkeit in der Behandlung einteilt, ein Schockraum, in dem alle versuchen, ein Menschenleben zu retten, das Blut am Boden, ein Zeichen dafür, dass der Einsatz nicht immer von Erfolg gekrönt ist.
Wir brauchen mehr Blut und gebt ihm Adrenalin.
Gibt es Herztöne?
Negativ.
Zeit?
18 Minuten.
Wirklich eine Momentaufnahme aus der Pilotfolge. Die lief vor knapp 30 Jahren, 1994 im amerikanischen Fernsehen und ist, obwohl das alles da noch analog war, ne, ziemlich aktuell, also nicht nur wegen George Clooney, aber diese amerikanischen Krankenhausserien wie eben Emergency Room, wie Chicago Meds, wie Night Shift oder Code Black sind wirklich schonungslos in ihrer Darstellung.
Haben die nicht damals sogar bei Emergency Room, ist das eine Urban Legend, ich weiß es immer nicht, haben die nicht teilweise sogar dann noch irgendwie Tierorgane am Tisch gehabt, wegen Realismus?
Das kann gut sein, ja, meine, aber also ich finde das ja, wirklich, wenn du
wie Schweineleber und Rinderniere und sowas.
Vermutlich, und aber das zeigt halt, ne, also die zeigen nicht nur Blut und abgetrennte Gliedmaßen, sondern eben auf der anderen Seite auch, was es mit dem Personal macht. Und das halt natürlich so ein bisschen Seifenopermäßig. Wir haben dieses übermüdete Personal, das im Rauschzustand Entscheidungen über Leben und Tod treffen muss. Im Herzen eines jeden Krankenhauses der Notaufnahme. Und da sehen wir aber auch einfach diesen Querschnitt der Bevölkerung. Ne? Also das ist eben der Ort, an dem das Team oft über sich hinauswachsen muss, um Leben zu retten. Eine andere Serie, ein bisschen neuer, habe ich auch mal reingeguckt und bin tatsächlich direkt eine Staffel hängen geblieben. New Amsterdam läuft auf Netflix, spielt im ältesten Krankenhaus Amerikas, dem Bellevue Hospital, das heute eine der modernsten Kliniken der USA ist. Die Serie basiert auch auf einer wahren Begebenheit. Da ist der junge, neue medizinische Direktor im Mittelpunkt, der versucht, diese veralteten bürokratischen Strukturen aufzubrechen und jetzt nicht im Wohle der Gewinnmaximierung zu praktizieren, sondern überraschenderweise auch im Wohle der PatientInnen.
Sieht nach Kammerflimmern aus.
Kein Puls.
Defibrillator.
200 Joule.
Serien aus den USA und Großbritannien haben dann auch noch so einen Aufklärungscharakter. Also nicht selten steht da die nationale Gesundheitsbehörde den Drehbuchschreibenden wirklich medizinisch beratend zur Seite und achtet darauf, dass das, was da dargestellt wird, natürlich sind es irgendwie ganz, ganz seltene Fälle, aber sie sind trotzdem nicht ausgedacht, sondern relativ authentisch.
Klinikprivatisierung hast du eben schon angesprochen. Das eine große Problem, wenn es mehr um Gewinnoptimierung einer Klinik geht, als darum, wirklich Menschen adäquat und auch menschengerecht gesund zu machen. Ein anderes großes Belastungsthema für Kliniken weltweit ist natürlich die Corona-Pandemie gewesen, haben wir eben schon angesprochen. Auch das haben viele Serien ja bereits abgebildet. Ich glaube, bei Grey's Anatomy war es Staffel 15 oder 16.
Es war Staffel 17, ja.
Oder 17 also, sogar, genau.
Genau, und die waren tatsächlich Vorreiter. Eine Emergency Room würde ich jetzt mal ausklammern, das ist 20 Jahre vor Corona zu Ende gegangen.
Die konnten, das wäre Science Fiction gewesen.
Die hatten wahrscheinlich, die hatten bestimmt auch eine Pandemie. Ja, aber ja. Tatsächlich, Grey's Anatomy ist ja eben eine Lieblingsserie, Arztserie. Die hat in Staffel 17 genau das gemacht und die haben ja nicht nur tatsächlich ganz am Anfang, wo ich immer noch meinen Hut ziehe, Props, also Ausstattung gespendet, als es in den Kranken und den umliegenden Krankenhäusern keine Masken mehr gab, keine Handschuhe etc., da haben die einfach ihr Equipment gespendet, was ja ein normales Krankenhausequipment war.
Ja.
Und die haben auch tatsächlich dramaturgisch so viel Aufklärungsarbeit geleistet, dass die da die Lücke gefüllt haben, die die Trump-Regierung hinterlassen hat oder erstmal verursacht hat. Und die haben Pandemie-Aufklärungsarbeit an der Basis geleistet, ne? Bei den ZuschauerInnen, die kaum Nachrichten gucken, dafür aber ABC-Primetime-Serien.
Krankenhäuser verlieren zu viele aus den eigenen Reihen. Ohne vollständige Schutzausrüstung, die wirklich knapp ist, geht niemand durch diese Tür. Ja, es verstößt gegen alles, was wir lehren. Aber während einer Pandemie gibt es keine Notfälle.
Ja, dieses mantrahafte Runterbeten der Grundregeln zur Pandemiebekämpfung durch die Ärztinnen, in dem Fall war es natürlich Dr. Miranda Bailey, wissenschafts- und faktenbasierte Erklärungen, Handlungsstränge, die auch auf Missstände in der Krankenhausorganisation aufmerksam machen, ein würdevoller Umgang mit dem Verabschieden von Todgeweihten dank digitaler Technik. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass eine fiktive Krankenhausserie nie mehr am Puls der Zeit war, als im Sommer 2020 das Team des Grace Sloan Memorial Hospitals in Seattle.
Man traut sich fast gar nicht zu fragen. Im nationalen Vergleich, wie sieht denn das in den deutschen Krankenhausserien Notaufnahmen aus?
Also wir hatten ja eben schon mal kurz die Schwarzwaldklinik und ich muss jetzt ein Geständnis machen als Kind der 80er und 90er Jahre. Ich bin natürlich groß geworden mit Hallo Onkel Doc und für alle Fälle Schwestern, für alle Fälle Stefanie und Dr. Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Kannst du dich an die noch erinnern?
Ja, ich versuche.
Das waren so ganz schlimme RTL-Serien.
Ich weiß. Ich versuche gerade diese schreckliche Serie nochmal auf die Kette zu kriegen mit Florian David Fitz.
Ja, aber das war Doctor's Diary.
Das war Doctor's Diary.
Das war ja, also die ging ja noch.
Und aber dann gab es also, noch so eine mit der, die ich immer mit Wolke Hegenbart verwechsle. Die andere. Oder nee, das war doch Diary
mit, du meinst, mit Diana Amft.
Genau, mit Diana Amft und Florian David Fitz, ganz genau. Ja, da habe ich tatsächlich immer also geflissentlich dran vorbeigeschaltet.
Ich habe Doctor's Diary nie gesehen, aber ich hatte vorher meine Hardcore-Arts-Serien-Leidenschaft. Ja. In der ARD um 18:50, da hatten die nachverbotene Liebe und Marienhof, dann gab es jeden Tag eine Serie, also wochenweise. Und da gab es irgendwann mal St. Angela in einer Hamburger Notaufnahme. Aber natürlich ist fester Bestandteil vieler Deutschen, ich glaube dienstags 21 Uhr in aller Freundschaft, eine MDR-produzierte Serie, die tatsächlich vor einem guten halben Jahr mit Folge 1000 ein rundes Jubiläum gefeiert hat.
Unfassbar.
1998 das erste Mal ausgestrahlt worden ist. Also da kann langlebiger als Grey's Anatomy, langlebiger als Emergency Room.
Ich glaube, nur gute Zeiten, schlechte Zeiten hat deutlich mehr Folgen. Ne?
Ja, wobei dadurch, dass sie wöchentlich kommen, kannst du es auch nicht wieder vergleichen.
Natürlich nicht,
Natürlich die Sachsenklinik, ein Krankenhaus, in dem es für die mittel- bis schwerkranken Patienten so ein Rundum-Sorglos-Paket gibt, ne? Blutverschmierte OP-Säle, aus allen Nähten platzende Warteräume, überartetes Personal, tödliche Krankheiten oder sogar sterbende Patienten sind wirklich die absolute Ausnahme. Im vermeintlich hektischen Klinikalltag steht das Wohlbefinden aller, also von PatientInnen über ÄrztInnen an erster Stelle, und die behandelnden ÄrztInnen und PflegerInnen sind medizinisches Fachpersonal und SeelsorgerInnen in einem und haben immer ein offenes Ohr und immer eine Antwort parat.
Hallo. Sie sind in der Sachsenklinik. Ist alles in Ordnung? Ihr Freund ist auch da. Es kommt gleich ein Arzt, ja?
Ja, in deutschen Krankenhausserien gibt's noch Chefarztbehandlung, auch ohne Zusatzversicherung. Ja, und Fiktion und Wirklichkeit klaffen hier so weit auseinander wie eine offene Wunde im Oberschenkel.
Ja, und manchmal sind diese Serien auch genauso ansehnlich anzuschauen wie eine klaffende Wunde am Oberschenkel.
Das hast du jetzt gesagt.
Ich habe vor allen Dingen gerade eben gedacht, als in diesem kurzen, wunderschönen Kapitel dieser Ausgabe Frau Wollner erzählt von früher, ob wir nicht einfach mal irgendwann so eine Stunde Film mit der Überschrift Jugendsünden machen sollten. Ich habe eben an so vieles gedacht, was man eigentlich so früher im Fernsehen wirklich geguckt hat, also auch an Serien. Und vielleicht kramen wir da mal ein bisschen im Schatzkästchen und suchen für euch mal raus, wo man das heute eigentlich gucken kann, wenn es das überhaupt noch gibt.
Da sind ja tatsächlich die Mediatheken eine wahre Goldgrube.
Aber kann man die Schwarzwaldklinik aktuell irgendwo gucken?
Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil unter anderem Max Riemelt ja in einer dieser ZDF-Weihnachtsserien mitgespielt hat. Und das ZDF hatte letztes Jahr Weihnachten diese ganzen alten 6- bis 8-teiligen Weihnachtsserien rausgekramt und die liefen wirklich in der Mediathek. Also Anna, diese Ballett-Tänzerin-Serie.
Silvia Seidel.
Genau. Dann gab es noch eine mit Patrick Bach, der aber auch bei Anna mitgespielt hat. Patrick Bach war ja sowieso schwer verliebt als Kind.
Ja, ganz früher Silas, ne?
Genau, die Silas, die gab's. Hier diese 2 auf 1, ich weiß nicht mehr, diese Max-Riemelt-Serie mit dem Hund, da vergesse ich mal, wie die hieß.
Ja, ja.
Das lief da alles, ne? Also Schwarzwaldklinik, da weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, was das mit dir machen würde, wenn du das heute noch mal guckst.
Ich weiß es auch nicht. Es käme auf einen Versuch an.
Ich weiß nicht, ob ich diesen Versuch wirklich eingehen möchte. Es wäre, glaube ich, ganz, ganz schlimm.
Professor Brinkmann.
Für Schwarzwaldklinik bin ich auch tatsächlich zum Glück zu jung. Ich habe aber noch.
Ich natürlich auch.
Die fliegenden Ärzte, ne? So eine australische Serie war das. Die sind immer mit einem Propellerflugzeug irgendwo hingeflogen. Weil natürlich in der australischen, im Outback, hast du kein Krankenhaus an jeder Ecke. Aber aus Jugendsünden. Ich muss aufhören, weil sonst hole ich auch noch gegen den Wind raus.
Da machen wir einen schnellen Schlussstrich für heute. Aber ich finde, wir sollten uns mal dem Thema Jugendsünden widmen und einfach gucken, was wir früher auch so an Serien, was echte Highlights gewesen sind früher, wo man natürlich heute dann doch vielleicht ein bisschen mehr drüber lächeln würde. Aber vielleicht käme es auf den Versuch an, mal zu gucken, wo es das heute noch zu sehen gibt, außer in irgendwelchen kleinen Ausschnitten auf YouTube oder so. Also das nehmen wir beide mit, Anna und ich, als Hausaufgabe. Ihr habt Hausaufgaben auch genug bis nächste Woche. Anna, da bringst du uns einen Gast mit in die Sendung.
Jetzt hatte ich kurz überlegt, ob du Paw Patrol meinst. Nein, ich bringe nicht Marshall. Du
bringst nicht Marshall mit?
Ich bringe nächste Woche Gareth Edwards mit, den Regisseur des Science-Fiction-Spektakels The Creator.
da bin ich schon sehr gespannt drauf. Den Film, hast du ihn schon gesehen?
Ich habe ihn schon gesehen, aber ich glaube, ich habe eine Schwerfrist unterschrieben. Ich weiß es gerade
wieder
nicht.
Mit Blut und, aber wie gesagt, da wir jetzt ja immer mittwochs für euch da sind, wird auch diese Sperrfrist kein Problem mehr sein. Ich werde The Creator am Freitag gucken, dann können wir uns dann nächste Woche drüber unterhalten und über alles Weitere, was uns bis dahin einfallen wird. Ihr verdaut bitte die Information, dass ihr jetzt, wenn ihr am Sonntag schwermütig auf den Start der Woche schaut und euch denkt, na wenigstens gibt es am Dienstag eine Stunde Film, dass ihr es schafft, noch einen Tag länger zu warten, dass eure biologische Uhr sich daran gewöhnt, langsam. Das ist eure Aufgabe bis nächste Woche. Mittwoch haben wir oft genug gesagt, dass wir ab jetzt immer mittwochs kommen, Anna.
Ich bin eh immer da.
So, Anna ist sowieso immer da. Macht es gut bis dahin, euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, guckt auf keinen Fall auch bis nächsten Mittwoch irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.